Vor einem Jahr fanden in Kärnten Gemeinderatswahlen statt. In der Landeshauptstadt Klagenfurt wurden die politischen Karten neu gemischt. Zur Jahresbilanz hat die Kleine Zeitung Bürgermeister Christian Scheider vom Team Kärnten, Vizebürgermeister Philipp Liesnick von der SPÖ und Stadtrat Max Habenicht von der ÖVP ins Podcaststudio geladen. Mein Name ist Bettina Auer und ich heiße Sie herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Wollen wir uns gleich mitten hineinstürzen und vielleicht bei Ihnen anfangen, Herr Bürgermeister. Vor einem Jahr wurde ja Bürgermeisterin Matthiaschitz von der SPÖ abgewählt und Sie wurden zum zweiten Mal zum Klagenfurter Bürgermeister gewählt. Was machen Sie denn in Ihrer zweiten Amtsperiode anders?
Naja, ich muss sagen, eine gewisse Erfahrung ist natürlich dazugekommen von der ersten Periode bis jetzt. Viele Jahre, wo man auch Erfahrung gesammelt hat. Das kommt man natürlich jetzt zugute. Und ich denke, dass man natürlich schwierige Rahmenbedingungen hat, aber dass mit dieser Erfahrung und natürlich im Team gemeinsam es möglich ist, diese Herausforderungen dieser besonderen Art derzeit auch denen positiv zu begegnen.
Aus welchen Fehlern haben Sie in der ersten Amtsperiode am meisten gelernt?
Naja, in der ersten Amtsperiode war es einfach so, dass man natürlich probiert hat, mit allen gemeinsam etwas zu erreichen. Es hat sich dann sehr schnell herauskristallisiert, dass das halt in der Politik sehr schwer möglich ist, dass man durchaus auch Kanten zeigen muss, dass man klare Positionierungen vornehmen muss, einen Druck sozusagen, einen Zug zum Tor, würde man beim Eishockey jetzt sagen, haben muss. Und diese Qualitäten habe ich sicher geschärft.
Das Miteinander haben Sie schon angesprochen. Also Sie sind ja mit der SPÖ und mit der ÖVP eine Arbeitsgemeinschaft eingegangen, aber die entpuppt sich als relativ konfliktreich teilweise für die Öffentlichkeit. Also sind das Konflikte, die noch aus dieser ersten Periode stammen, in der Sie ja den Koalitionsbruch mit der SPÖ erlebt haben?
Das glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht, weil es ist ja so, es hängt ja natürlich erstens immer von der Zeit ab, man entwickelt sich ja weiter, zum einen. Zum zweiten ist es natürlich auch andere Personen, denen man jetzt gegenübersteht. Zum dritten muss man Professionalismus zeigen, nicht zurück, sondern nach vorne schauen. Wir haben jetzt Probleme genug. Wir werden auch nicht mehr viel von der alten Periode sprechen. Wir haben gewisse Projekte übernommen, die verbesserungsfähig sind und die zu lösen sind. Die werden wir aber mit vollem Engagement oder haben wir schon übernommen und führen sie jetzt einer guten Lösung zu. Und dazu gehört natürlich auch die budgetäre Rahmensituation, die ja nicht einfach war bei der Übergabe. Dann kommt noch die Pandemie dazu, die das Ganze noch erschwert. Dann auch die Kombination immer wieder mit dem Land, wie es hier weitergeht finanziell, Städte und das Land. Und ich denke aber, wenn wir dann wahrscheinlich dazu kommen, dass man die Projekte auch beim Namen nennt, dass man auch sagen kann, dass in dem einen Jahr viel passiert ist.
Haben Sie Vertrauen zur SPÖ?
Ein Grundvertrauen muss man natürlich haben, wenn man in einer Partnerschaft steht, wobei natürlich Partnerschaft, das ist ja nicht so wie zu Hause mit der Familie, sondern das ist ja eine Gemeinschaft, eine politische Gemeinschaft, die ein Ziel hat, dass man auch die Hausaufgaben erledigt, die man vom Bürger auferlegt bekommt. Aber da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen, da gibt es unterschiedliche Intentionen. Da wird es nicht immer alles sozusagen nach einer Meinung gehen können. Viel Diskussionsbedarf, aber das ist so. Glaube ich nicht nur in unserer Zusammenarbeit, sondern auch im Bund und in den Ländern ist es so.
Herr Vizebürgermeister Liesnick, Sie sind ja erst im Herbst dazu gestoßen und haben Jürgen Pfeiler als Vizebürgermeister abgelöst und sich ein bisschen als unbequemer Partner entpuppt. Also da hat es doch die eine oder andere Kollision mittlerweile schon gegeben. Woran liegt das?
Also ich hoffe, dass sich das vielleicht auf inhaltliche Fragen bezieht, aber nicht auf die persönliche Ebene. Ich habe also, wie Sie richtig sagen, quasi bin ich zur zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen von diesem ersten Jahr und habe so ein bisschen die Rolle eines Feuerwehrmannes aus meiner Sicht auch einnehmen müssen. Da war ja die Budgetsituation, wo wir in einer sehr angespannten Lage waren, nicht nur was die Zahlen angeht, sondern auch den zeitlichen Ablauf. Also es war ja wirklich eine Herkulesaufgabe, dass wir dann im letzten Augenblick noch ein Notbudget für das Jahr 2022 erstellen konnten. Und daraus haben sich ja dann gleich weitere große Herausforderungen inhaltlicher Natur ergeben, die auch für gewissen Konfliktstoff gesorgt haben. Da war das Thema des Hallenbades nicht. Ich glaube, dass wir das aber dann sehr gut gelöst haben und auch im Bereich der ÖPNV-Finanzierung, also sprich des öffentlichen Verkehrs, war zu Beginn Feuer am Dach. Es hat da wirklich eine schwierige Situation ist auf uns zugekommen. Wir haben da im letzten Moment noch die Kurve gekratzt und konnten auch diese Problematik lösen.
Herr Bürgermeister, Sie haben da jetzt mehrmals ein bisschen reagiert auf diese Dinge, die der Herr Vizebürgermeister gesagt hat. Sehen Sie ihn in der Feuerwehrretterrolle oder hätten Sie das auch mit dem Herrn Pfeiler hingekriegt?
Ich sage jetzt einmal so, auch der Herr Pfeiler hat eine schwierige finanzielle Situation aus der Vorperiode übernommen. Auch der Herr Lisnik hat dann, weil es ja nicht in ein paar Wochen zu lösen war, und das wird uns ja noch weiter die nächsten Jahre beschäftigen, diese Situation zu lösen gehabt. Wir haben gemeinsam ganz schwierige Budgetgespräche gehabt. So, ich meine, bin ja schon lange dabei, so schwierige hat es noch nie gegeben. Man hat ja nicht einmal gewusst, ob man überhaupt noch ein Budget erstellen kann. Und bei den Projekten, sage ich jetzt, weil sie angesprochen worden sind, zumindest kann man sagen, man hat nach wirklich sehr langen Diskussionen, jahrelangen Diskussionen, Sie wissen das, zumindest einmal einen einstimmigen Beschluss für das Hallenbad, für den Standort und wer das jetzt sozusagen weiterentwickelt, erhalten, das ist jetzt weg von der Politik, das ist einmal wichtig, hat natürlich gewisse Änderungen gegeben, die vorher in der Vorperiode wichtig waren, ist halt, hat man dann halt anders gesehen, aber wir haben ein Ergebnis. Wir haben bei der Eishalle sehr, sehr viel noch zu erledigen gehabt, wo es geheißen hat, das ist alles fertig, da hat es viele juristische Bereiche gegeben, jetzt wird der Umbau der Eishalle begonnen, wir haben beim Hügertpark massive Veränderungsbedarf und so weiter. Also es ist sehr viel zu tun und da wird man alle Kraft hinein investieren müssen, gemeinsam.
Das Hallenbad, Herr Stadtrat, habe nicht. Das war ja zwar letztlich ein einstimmiger Beschluss, aber der Weg dorthin war ja ein steiniger. Wir haben damals ja öfter telefoniert und Gespräche geführt. Also man hat auch gedacht, am Hallenbad könnte jetzt die Arbeitsgemeinschaft auseinanderbrechen. Sie waren einer derjenigen, die gesagt hat, naja, wir haben jetzt ein fixfertiges Projekt, da jetzt aussteigen, das ist etwas mit Bauchweh. Glauben Sie, dass das trotzdem jetzt der richtige Schritt war? Ich meine, immerhin hat die ÖVP ja auch dafür gestimmt.
Das war im Endeffekt sicher der richtige Schritt. Es war ein durchaus spannender Prozess, weil einfach verschiedene Meinungen aufeinandergeprallt sind. Man muss ja sagen, ich glaube vom Standort her, da könnte man auch lange Zeit drüber diskutieren, aber die Entscheidung ist jetzt gefallen und jetzt sind wir eigentlich gefordert, jetzt müssen wir es umsetzen. Weil wir haben nachher alle nach langen Diskussionen einheitlich dafür gestimmt, aber jetzt sind wir eigentlich gefordert, dass wirklich das 50-Meter-Becken kommt und dass wir das so schnell wie möglich vorantreiben. Weil da sind wir eigentlich der Klagenfurter Bevölkerung schuldig und da müssen wir jetzt einfach dran arbeiten.
Sie selber sind begeisterter Sportler und haben auch sehr viele Rückmeldungen bekommen aus Ihrem persönlichen Umfeld, also Sportler, die einen Riesenkran eigentlich auf die Stadt haben, dass es jetzt kein Hallenbad gibt. Glauben Sie, dass die Bevölkerung sich jetzt beruhigt hat, also und das akzeptiert?
Na, sie erwarten sich jetzt schon schnelle Antworten, gerade aus den Sportvereinen, wo sie wirklich wahrnehmen, die wollen es wirklich konkret, weil unterschwellig hört man schon wieder, es könnte vielleicht doch noch ein 25-Meter-Becken kommen, wo über das Sieg auch in der Stadtregierung. Wir wollen gemeinsam das 50-Meter-Becken umsetzen und wir müssen es auch umsetzen. Wir sind das den Sportvereinen schuldig, weil wenn man einmal dabei war, so wie ich, der tief im Sport drinnen ist, bei den ewigen Diskussionen, jetzt schon über 20 Jahre, über die Trainingszeiten für die diversen Sportvereine und auch für die Schulen und für den Privatbereich. Wir brauchen da wirklich Kapazitäten, dass wir das ausnutzen und auch in Hinsicht einer vernünftigen touristischen Nutzung.
Wenn wir Sie alle drei jetzt gemeinsam hier haben, können Sie alle drei sagen, das biegt und das wird bleiben? Man wird nicht mehr über einen Standort oder einen anderen Hallenbad-Projektvorschlag diskutieren?
Aus meiner Sicht definitiv ja.
Das wäre ja absurd, weil wir haben ja genug diskutiert.
Jetzt haben wie viele Jahre? 25 Jahre?
Ja, ich will gar nicht nachdenken. Es hat ja schon fix und fertige Lösungen gegeben, die dann eine Minute vor 12 dann wieder umgeworfen wurden.
Also jetzt biegt es?
Ja,
aus meiner Sicht das ja. Das muss jetzt einfach sein. Ich meine, ich glaube, wir haben Besseres zu tun. Jetzt sollte ja die Kraft sein, dass wir das Projekt vernünftig auf Schiene bringen und dass es so schnell wie möglich fertig ist.
Die politische Opposition ist ja ein bisschen ungnädig der Arbeitsgemeinschaft gegenüber. Also vor allem die NEOS sind ja doch sehr in der Kritikerrolle angekommen. Unter anderem hat ja der Herr Juwan von den NEOS Ihnen vorwerfen, sie würden Amtsmissbrauch begehen, Herr Bürgermeister, dann ist es auch so, dass es den Vorwurf gibt, sie würden in der Arbeitsgemeinschaft mehr streiten als beschließen und lösen. Mhm. Bevor wir auf diesen Vorwurf des Amtsmissbrauchs eingehen, wo Sie sicher ausführlicher antworten werden wollen, jetzt an die anderen beiden die Frage, ist das berechtigt? Streitet sie mehr als zu lösen?
Also wir haben natürlich Diskussionsbedarf und das ist aber auch ganz klar, nicht? Also unterschiedliche Parteien haben unterschiedliche Standpunkte, aber am Ende des Tages haben wir doch auch im ersten Jahr einige wichtige Projekte abschließen können. Nicht? Ich glaube, auch darüber hinaus hat es einige wichtige Weichenstellungen gegeben.
Herr Habenicht?
Ja, das wird ein bisschen überstrapaziert, immer der Begriff, wir streiten. Wir führen sicher Diskussionen, die in die Tiefe gehen und harte Diskussionen, wo es wir wahrscheinlich versuchen sollten, alle gemeinsam, dass wir diese Diskussionen bei gewissen Projekten, die wirklich wichtig und existent sind für die Stadt, einfach intern das behandeln und dann gemeinsam hinausgehen. Es kommt oft durch das Hinausschießen von Informationen, Meldungen, kommt einfach eine Dynamik hinein, die einfach nicht notwendig ist bei gewissen Projekten. Also das müssten wir schon gemeinsam schauen, dass wir das abstellen und das Resultat ist am Ende des Tages wichtig und auf das müssen wir hinarbeiten.
Zum Amtsmissbrauch zurück, der Ihnen vorgeworfen wurde.
Ja, ich meine, grundsätzlich bin ich da schon relativ, ich habe viele, viele Jahre, ich glaube, ich habe in der ersten Periode 15 Anzeigen bekommen, die sich alle in Luft aufgelöst haben. Grundsätzlich glaube ich, dass Oppositionsparteien auch einmal hier und da eine Idee einbringen könnten, wie etwas der Stadt nützt, als nur versuchen, sich negativ zu äußern, um irgendwo einmal wieder in der Zeitung zu stehen. Wir stehen felsenfest hinter unseren rechtlichen Vorgängen. Wir haben das auch dementsprechend mit 11 Seiten untermauert. Jetzt wird das noch einmal durch ein Rechtsgutachten noch einmal untermauert. Und ich muss mir letztendlich auf meinen Magistratsdirektor, auf meine Personaljuristen auch verlassen. Die sind sich sicher und wenn ein oppositioneller Politiker nichts anderes zu tun hat, als auf dem Rücken der Magistratsmitarbeiter seine Klientelpolitik zu machen, dann spricht das eher eine deutliche Sprache.
Aber würden Sie sagen, generell, also, dass es so einen konstruktiven Kurs gibt innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, weil immerhin nehmen es die Medien und auch andere politische Kräfte so wahr, dass sie permanent auf Kollision sind. Herr Habenicht, Sie haben es schon angesprochen, dieses Rausgehen mit Themen, also eine Seite geht raus mit einem Thema in der Arbeitsgemeinschaft und die andere ist dann beleidigt. Also das ist ein bisschen eine Dynamik, die es schon gibt, die beobachtbar ist. Wobei es hier weniger derjenige, welche sind, ist das ein Match zwischen SPÖ und Team Kärnten Ihrer Meinung nach?
Auf der anderen Seite sind wir in einem politischen Wettkampf. Ein Match haben wir alle in politischer Hinsicht, das muss man bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Aber es ist einfach wesentlich für eine Stadt, wenn man sich weiterentwickeln will, dass man gemeinsam das macht. Auch natürlich hat man verschiedene Ansätze und verschiedene Sichten. Ich weiß halt nur aus meiner Erfahrung, aus der Wirtschaft, da werden Sachen intern ausgemacht und dann wird es umgesetzt. Und da müssen wir viel mehr daran arbeiten und das schärfen.
Sie nicken sehr beipflichtend, Herr Bürgermeister. Also Sie sehen das auch so, also mehr intern klären und dann nach außen gehen, also geschlossen?
Also auf jeden Fall, hier muss ich sagen, ist wirklich ein Verbesserungsbedarf. Es schlüpfen auch so Dinge raus, die jetzt sozusagen auch gar nicht in Intention der Arbeitsgemeinschaft sind. Da werden dann auch so Halbwahrheiten, Viertelwahrheiten kolportiert. Dann haben wir plötzlich ein Schattenthema und niemand redet mehr von der Sache selbst. Das ist ein bisschen diese digitale, vernetzte Welt da. Das war früher sicher anders. Aber man wird sich wahrscheinlich noch mehr auch disziplinieren müssen und auf die Sache fokussiert sein. Und dann müssen halt die Medien auch immer sozusagen ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, dass nicht die schnelle Information nicht immer die beste ist.
Herr Liesnick, Sie waren ja manchmal ein bisschen unbequem für den Herrn Bürgermeister. Er schaut Sie jetzt eh so entsprechend an, aber noch sehr freundlich. Sie waren schon jemand, der ab und zu mal mit einem Thema rausgegangen ist, das der Herr Bürgermeister nicht so angenehm gefunden hat. Warum machen Sie das?
Darf ich um Beispiele nennen?
Hallenbad war ein Thema. Also da waren Sie jemand, der gesagt hat, nein, das Projekt ist nicht realisierbar, das bestehende Projekt, wir brauchen einen Neustart. Und wenn ich mich recht erinnere, Herr Bürgermeister, haben Sie es von der kleinen Zeitung erfahren und nicht vom Herrn Vizebürgermeister.
Ja, wie gesagt, also Verbesserungsbedarf ist, ich bin auch dafür, so wie es der Max Habe nicht richtig gesagt hat, dass man einmal, wenn man eine Veränderung vornimmt in einer Position, das ist ja durchaus auch, kann ja richtig sein und besser, dass man sagt, man geht einen anderen Weg, dass man den einmal sozusagen wirklich erschwert, wie schaut der aus, wie ist der auch sattelfest, hip- und stichfest und nicht sozusagen im Vorfeld versucht, Wind zu machen für die eine oder andere Richtung. Das gilt jetzt, muss ich sagen, für alle, auch in den eigenen Bereichen muss man manchmal hier ein bisschen mehr auf die Stopptaste drücken und ein bisschen den Wind herausnehmen.
Haben Sie zu viel Wind gemacht für die eigene Sache, Herr?
Herr Bürgermeister, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil es ja allein in den letzten Wochen einige Beispiele da vorliegen, wo das eigentlich aus deinem Umfeld genauso passiert ist, wie du es jetzt als No-Go bezeichnest. Also, aber das sind ja dann ganz gute Grundvoraussetzungen, dass man da in Zukunft dann daran arbeiten kann.
Das habe ich ja gesagt, dass es auch in den eigenen Bereichen durchaus Verbesserungsbedarf gibt.
Schön, dass da auch die Erkenntnis da ist, dass wir das wirklich anders lösen müssen, weil das ist keine Basis für eine langfristige und konstruktive Zusammenarbeit. Bezüglich des Hallenbades, das muss ich korrigieren, das stimmt nicht, dass da meine Kritik erst über die Medien kundgetan wurde. Ich habe da meine Sichtweise sehr wohl von Anbeginn an intern zum Ausdruck gebracht. Wir haben da aber dann in den Diskussionen auch nicht gleich einen Konsens gefunden. Und dann eigentlich der Punkt, wo das ganze Thema dann öffentlich wurde, das war die Präsentation der Innovationspartnerschaft. Also da hat es dann die Rückmeldungen waren de facto intern, das ist ein Begräbnis erster Klasse. Es war dann einfach die Grundlage nicht da, um da in die nächste Phase einzutreten. Und es musste dann auch jemand das ansprechen und aufzeigen, dass wir nicht die Grundlage haben, um auf der Basis weiterzutun und dass ein Neustart erforderlich ist. Das war sicher nicht bequem und auch nicht immer angenehm, aber es ist halt einfach notwendig, dass man halt auch unbequeme Wahrheiten anspricht.
In diesem Zusammenhang hat es ja im Rathaus auch die Aussage gegeben, ich sage jetzt nicht von wem es war ein Mitarbeiter im Rathaus, der doch mit Ihnen allen gut in Kontakt ist. Der Herr Vizebürgermeister Liesnick würde den Bürgermeister Scheider quasi bei manchen Themen quasi richtig vorantreiben, indem er quasi die öffentliche Meinung auch nutzt. Also dieses, was wir eh vorher schon angesprochen haben, dieses unbequeme Partner sein, der Stachel im Fleisch sein, ist es etwas, was die SPÖ möchte? Ist das das Ziel, in der Arbeitsgemeinschaft unbequem zu sein?
Wir haben so große Herausforderungen, dass es sicher immer wieder auch zu Spannungen und unterschiedlichen Meinungen kommen wird. Und das Ziel ist wirklich, die notwendigen Reformen und da die Zukunftsprojekte voranzutreiben. Wenn das dann halt auch einmal in einer öffentlichen Diskussion ausartet, dann möchte ich schon darauf verweisen, dass wir halt da auch auf fundierter Basis das Ganze betreiben. Also wenn wir mit der Meinung nach außen gehen und Projekte nennen, dann haben wir uns was dabei gedacht und dann sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, das in Umsetzung zu bringen und das auch mitunter Kurskorrektoren erforderlich sind.
Herr Bürgermeister, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, naja, grundsätzlich, weil Sie gesagt haben, treiben. Es muss einmal jemand da sein, der wirklich treibt und dann muss der Zweite natürlich sich treiben lassen. Das ist, glaube ich, bei mir nicht der Fall. Ich schaue mir die Dinge genau an. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt im fachlich-sachlichen Bereich, die der Stadt und der Bevölkerung etwas bringen, dann muss man drüber reden in einer geordneten Form. Sie müssen denken, wir sind in der Herausforderung. Die Bürger stellen uns die Herausforderung. Wir haben jetzt 5 Jahre keine Wahl zu bestreiten, dass jetzt die großen Herausforderungen dementsprechend unaufgeregt abgearbeitet werden und dass hier keine Landtagswahl hineinspielt oder sonst etwas, sondern dass wir unseren Kurs fahren.
Ja, Herr Habenich, man hat es jetzt eh schon ein bisschen gemerkt, es ist ein bisschen ein Match zwischen Team Kärnten und SPÖ. Sie waren ja jetzt auch im letzten Jahr schon ab und zu mal in dieser Rolle, wo Sie auch per Presseaussendung eingefordert haben, Ihre beiden Partner mögen doch einen konstruktiven Kurs wieder einschlagen. Zuletzt war das der Fall bei der Personaldebatte, also Nulllohnrunde im Klagenfurter Rathaus und dieses Freizeitpaket. Also da war es ja dezidiert, dass Sie auch geschrieben haben in einer Presseaussendung, bitte kehrt zurück zu einem konstruktiven Kurs. Sind Sie da in so einer unbequemen Rolle als Vermittler?
Es ist keine unbequeme Rolle. Ich meine, man muss ja bei den bei den Tatsachen bleiben. Das war zum Beispiel bei der Lohnrunde, wo eigentlich ausgemacht, dass es eine Null-Lohnrunde gibt. Wie man es dazu steht, ob es jetzt vernünftig ist oder nicht, weil wir ja wirklich Mitarbeiter haben in der Stadt, die motiviert sind. Und das war eigentlich so ausgemacht. Und ein paar Tage später hat sich das Blatt gewendet. Und das ist nicht abgesprochen worden. Dadurch sind wir jetzt in einem Dilemma. Aber da sehe ich uns jetzt da am richtigen Weg. Es gibt ja Verhandlungen zwischen Personalvertretung und Gewerkschaft und Vertretern unserer drei Fraktionen. Und da bin ich schon positiv gestimmt, dass das auch kommen wird, ein vernünftiges Paket. Man muss ja sagen, wir sind ja alle zusammen jetzt in einer schwierigen Position. Corona, die Ukraine-Krise, die Preissteigerungen, Inflation und natürlich wollen wir was machen für unsere Mitarbeiter. Und das Budget der Stadt ist auch zu berücksichtigen. Also da muss man aufeinander zugehen und schauen, dass es für alle was Vernünftiges gibt.
Naja, aber immerhin hat der Gemeinderat ja ein Budget beschlossen im Dezember unter der Voraussetzung, dass es eine Nulllohnrunde gibt. Aber vielleicht wollen Sie gleich dazu was sagen, Herr Vizebürgermeister Lesnick.
Ja, also diese Debatte um den Gehaltsabschluss ist schon ein Beispiel dafür, wie wir es in Zukunft nicht machen sollten. Also wir haben da grundsätzlich eine Linie vorgegeben, eine, die für alle drei Parteien sehr schmerzhaft war. Haben
also aber auch, Linie heißt Nulllohnrunde, unpopuläre Nulllohnrunde, obwohl es auf Landes- und Bundesebene ja für die jeweiligen Bediensteten doch Gehaltsplus gegeben hat. Also das war ja schon unpopulär, ne?
Absolut, und also es hat niemand eine Freude damit gehabt. Wir haben aber auch klar zum Ausdruck gebracht und gesagt, also wenn sich die budgetäre Situation so darstellt, dass wir im Laufe des Jahres Spielräume freikriegen, dass wir dann eben durchaus bereit sind, uns das anzuschauen und auch nachträglich was zu machen. Was dann halt nicht sein kann, dass dann einer der Partner vorreitet und dann vor allem auch Vorschläge auf den Tisch legt, die beziehungsweise zur Umsetzung bringt, die halt nicht ganz ausgegoren sind. Also da haben wir dann eine doch weitergehende Meinungsverschiedenheit gehabt, weil wir schon darauf Aufmerksam gemacht haben, dass da eben rechtliche Fragezeichen vorherrschen. Und das ist aber dann nicht entsprechend berücksichtigt worden. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir das auch gemeinsam in Ordnung bringen müssen, zum Wohle der Stadt und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wird uns am Ende des Tages auch gelingen. Weil ich glaube, der Weg wäre einfacher gewesen, wenn wir uns das fundiert angeschaut hätten von Anfang an, wenn wir klarer kommuniziert hätten und uns besser abgestimmt hätten.
Da möchte ich nur ganz kurz einhaken. Also dieses Freizeitpaket, also das es ja gibt, also zusätzliche Urlaubstage für die Magistratsmitarbeiter, inkludierte Mittagspause, da waren ja Sie nicht einer Meinung, Sie drei. Also Sie haben gesagt, das kostet nichts, Herr Bürgermeister. Sie haben gesagt, das ist ein Wahnsinn, das belastet das Budget. Und Sie haben als Unternehmer gesagt, Herr Stadtrat, habe nicht, das ist sowieso ein Wahnsinn. Also wenn ich das jetzt so knapp zusammenfasse, jetzt ist dieses Freizeitpaket aber umgesetzt, nicht? Jetzt haben wir es. Also es haben auch Mitarbeiter schon in Anspruch genommen. Also wie wird man sich da jetzt herausmanövrieren?
Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass ich als Bürgermeister und Personalreferent auch für die Mitarbeiter zu 100% zuständig und verantwortlich bin und mich nicht einfach so aus der Situation stehlen kann und sage, Null und Ohne und das war's. Wenn überall so anders, wie es angesprochen wurde, Land und Bund 3% sozusagen die volle Gehaltserhöhung machen aufgrund der Inflation, dass hier natürlich die Mitarbeiter jetzt in der Pandemie auch besonders gefordert worden, auch Recht haben, zumindest nicht mehr als andere, aber doch in der gleichen Form sozusagen behandelt zu werden. Daher habe ich gesagt, es gibt kein Geld. Gibt es alternative Vorschläge? Da hat die Personalabteilung mit der Magistratsdirektion diese Vorschläge ausgearbeitet. Wir haben das dann in mehreren Sitzungen besprochen, auch mit der Gewerkschaft, Personalvertretung, 5 oder 6 Runden. Und dann ist dieses Paket so angenommen worden, wobei man sagen muss, ich kann alles am Tisch legen. Die freien Tage hat es immer gegeben. Die sind ja dann auch nur für ein Jahr. Und diese Mittagspause hat es in Teilbereichen der Stadt auch schon gegeben. Da gibt es keinen Beschluss dafür, hat es immer schon gegeben. Es war eine Harmonisierung. Und man muss halt den eigenen Leuten in der Stadt auch etwas glauben. Nicht immer nur auf Externe, sondern auch den eigenen Juristen, Personaljuristen, das, was sie letztendlich sagen, dann auch denen vertraut.
Herr Vizebürgermeister Lesnick, wie sehen Sie das? Also Sie haben sich gemeldet.
Ja, also das ist ein bisschen das Pudelskern, nicht? Also man muss sich die Themen einfach tiefer anschauen und kann nicht auf oberflächlicher Grundlage Entscheidungen treffen. Und Herr Bürgermeister, wir haben das Thema ja erörtert mit den freien Tagen, nicht? Also dass du verwechselst und vermischst da Äpfel mit Birnen. Es gibt in allen Gemeinden und auch in Klagenfurt in der Vergangenheit die feststehenden freien Tage. Also das ist zum Beispiel der 24. Dezember. Ja. Das ist tatsächlich so, dass das von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern verfügt werden kann. Aber es hat halt auch einen frei wählbaren freien Tag gegeben. Das ist aufgezeigt worden. Und das ist etwas, was neu gewesen wäre und was auch nicht geht. Und da muss man sich halt auch einfach mit den Fakten auseinandersetzen und das dann reparieren, wenn das aufgezeigt wurde. Nicht? Also wir stehen ja zur Verfügung, dass wir da das gemeinsam in Ordnung bringen. Aber bitteschön, man muss sich halt dann einfach auch der Realität fügen.
Na, ich bin ja dankbar.
Herr Stadtrat habe nicht heute sich so geduldig gewartet. Aber gut, bitte antworten Sie.
Ich bin ja dankbar. Also aus der Geschichte, dass generell die freien Tage nicht verfügt werden hätte dürfen, ist jetzt ein einziger Tag übrig geblieben aus der ganzen Diskussion. Und wenn dieser Tag so zum Beispiel zu einem fixen Tag verfügt wird, dann ist auch die Diskussion obsolet. Ich bin ja für eine politische Lösung. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine politische Lösung. Nur noch einmal, wenn es auf die rechtliche Position hinausgeht, da sind wir sehr stark und breit aufgestellt. Das ist ein O-Ton vom Magistratsdirektor.
Herr Habenicht.
Mich wundert ja trotzdem da bei der ganzen, das ist ein bisschen das Sachliche, gell? Mhm. Da wird behauptet, es ist kostenneutral. Die Stadtwerke haben zum Beispiel ganz klar gesagt, wo es noch 300 Mitarbeiter betroffen sind von diesem Paket, das würde den Stadtwerken 1,5 Millionen Euro kosten im Jahr. Also es kostet einfach was.
Stadtwerke mit schon eine ganz andere Regelung.
Man muss einfach die Tatsachen wirklich am Tisch legen. Und es hat ja durchaus konstruktive Gespräche gegeben, dass man über eine Lohnerhöhung spricht. Und da sage ich mir, ein gewisser Prozentsatz angenommen wird, ist einfach für mich was Ehrlicheres. Das zieht sich nachher durch die ganze Bank. Auch mit diesen, gibt es ja Diskussionen bei diesem Urlaubs- oder Freizeitpaket, sind wieder nicht alle betroffen etc. Und es ist für mich einfach keine saubere Lösung. Aber ich denke, wir sind erst am richtigen Weg mit den
Aber ein steiniger Weg und ein langer Weg, weil man muss sagen, vom Dezember und jetzt sind wir Ende März, also das dauert ein bisschen lang. Wie könnte man schneller zu einer Lösung finden?
Na, man muss das jetzt erarbeiten. Wir haben jetzt noch ein paar Teilschritte, was das Freizeitpaket betrifft. Da arbeiten wir jetzt gerade, wird alles plausibilisiert und harmonisiert. Und dann schaut man sich an, sozusagen, welche finanzielle Teillösung, wenn eine finanzielle Lösung, welche finanzielle Teillösung möglich ist, dass die Mitarbeiter nicht mehr, aber auch nicht weniger als Landes- oder Bundesbedienstete aussteigen.
Mhm. Also die Voraussetzung ist sicher, dass wir jetzt einmal unsere Position gemeinsam erarbeiten, auf Lage des Rechnungsabschlusses auch schauen, welche Möglichkeiten haben wir und dann mit dieser Grundlage in Gespräche eintreten mit der Gewerkschaft und der Personalvertretung und dort einen breiten Konsens erzielen. Voraussetzung ist halt auch, dass wir wirklich unsere Gespräche in Zukunft vertraulich führen können und da nicht Gesprächsinhalte nach außen transportiert werden. Das ist natürlich etwas, was den gesamten Prozess erschwert hat, noch zusätzlich, wo wir selbst im Weg stehen und wo man einfach sagen muss, in einer Zusammenarbeit ist das ein No-Go, das darf nicht mehr passieren.
Okay, aber Sie diskutieren jetzt schon seit Monaten. Also was ist jetzt die Deadline? Also irgendwie die Mitarbeiter haben ja jetzt schon irgendwie gezeigt, dass sie nicht mehr allzu viel Geduld haben. Also da hat es ja schon ein bisschen eine rauen Töne gegeben. Also haben Sie sich jetzt verständigt, Sie drei, wann man jetzt wirklich sagen muss, okay, jetzt ziehen wir es fest und jetzt gibt es eine Entscheidung und jetzt präsentieren wir das?
Ja, es ist die Frage, über was man diskutiert. Nicht? Also man hat in den Monaten davor eigentlich eher darüber diskutiert, ob diese Regelung in Ordnung ist und Handlungsbedarf besteht. Da haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass das der Fall sein könnte und dass man da eventuell auf Nummer sicher gehen sollte. Jetzt wissen wir, dass wir gut beraten sind, wenn wir das Thema schnell erledigen wollen und Rechtssicherheit herstellen wollen, dass wir da eine politische Lösung herbeiführen. Und dementsprechend werden wir da jetzt uns zusammenraufen und eine vernünftige Lösung erarbeiten.
Okay, apropos raufen. Eine Maßnahme, die es ja gegeben hat, um zu mehr Einigkeit zu kommen, waren ja diese Klausurgespräche, wo man gesagt hat, ja, wir wollen zu einem konstruktiveren Zusammenarbeiten finden. Tragen die bereits Früchte? Also haben Sie das Gefühl, Sie haben sich jetzt zusammengerauft?
Ja, also ich denke mal, dass natürlich jede Klausur auch etwas bringt, nicht nur inhaltlich, dass man gewisse Dinge ausreden kann, sondern dass man natürlich auch manchmal harte Standpunkte wechselt und dann auch ein Conclusio daraus zieht. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man diese Sitzungen auch macht. Das ist ja nicht umsonst. Natürlich ist es manchmal so, wie gesagt, du kannst auch nicht alles in einer Art Zusammenarbeit festzimmern. Es gibt immer Bereiche, die ja plötzlich aufstehen, zum Beispiel wie die Tankstelle, die ja plötzlich aufgestanden ist, medial, wo man dann gefordert ist, seine Meinung zu sagen. Das wird es immer geben. Das ist so viel Flexibilität und das hast du nicht alles festgeschrieben. Und dafür ist er natürlich auch diese Klausursitzungen da, dass man einmal mehr Zeit sich auch gibt, um sich diese Themen auch zu vertiefen.
Wie sehen Sie beide das? Wer möchte da dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, also ein Grundthema, das wir angesprochen haben bei den Klausuren, das kann man ja offen sagen, das war das Thema der Vertraulichkeit, also gerade bei kontroversielleren Themen, nicht? Also es ist ja legitim, dass jede...
Also alles, wo man sich nicht einig ist, wird totgeschwiegen, sozusagen gegenüber der Öffentlichkeit. Wo darf man das jetzt verstehen?
Dass man diese Punkte intern ausdiskutiert und Kompromisse sucht oder auch Lösungswege aufzeigt, bevor man noch in die Öffentlichkeit geht. Und das haben wir schon befremdlich gefunden, dass eigentlich dieses Kernthema dann insofern konterkariert wurde, dass ja gerade dort dann wieder Themen an die Öffentlichkeit transportiert wurden. Und gerade beim Thema der Magistratstankstelle ist es mir so vorgekommen, als ob man da jetzt aufgrund der aktuellen Krisensituation auch am Rohstoffmarkt und bei den Ölpreisen quasi da jetzt versucht, politisches Kleingeld zu wechseln und ein Thema hochzuziehen. Also man wirklich versucht, das auf Faktenlage anzuschauen. Und wenn man jetzt da einfach nüchtern bei den Tatsachen bleibt, dann ist das Thema, das aktuell zu lösen ist, das gesellschaftsrechtliche, wo diese Magistratstankstelle zu verorten ist. Ne? Da haben wir den gemeinsamen Beschluss gefasst, dass geprüft werden soll, ob das von der Stadtwerke AG übernommen werden kann, weil es eben bei der KMG nicht mehr geht. Und die waren dann schon sehr verwundert, dass man nach dem Termin eben ganz andere Sachen aus der Zeitung gelesen hat. Also da habe ich mir schon gefragt, ob ich bei einer anderen Sitzung anwesend war. Und das ist ein Weg, so kann man natürlich nicht zusammenarbeiten.
Herr Habenicht, die Magistratstankstelle fällt ja in diesen Bereich Facility Management, für den Sie ja zuständig sind zum Teil. Wir haben Gespräche geführt, wo Sie ganz klar gesagt haben, es ist ein enormer Investitionsbedarf. Also es waren mehrere hunderttausend Euro bis hin zu einem Extremfall, also im Worst-Case-Szenario 1,3 Millionen Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für Sie war das als Unternehmer klar, eine Magistratstankstelle ist nicht mehr zeitgemäß und nicht Aufgabe der Stadt. Das haben Sie in einem Gespräch mit mir gesagt. Bleiben Sie dabei oder schwenken Sie da auf einen Kompromiss ein?
Na, wir müssen das jetzt einmal ganz genau anschauen. Erstens, wie die Kosten wirklich sind. Man muss ja sagen, ist ja in einer ausgelagerten Gesellschaft, wo eigentlich der Frau Wassermann da zuständig ist. Natürlich die Erhaltung etc. ist beim Facility Management. Also meine Aufgabe ist ja die Erhaltung. Und wenn man dann Kosten haben, das wird jetzt, ist der Vizebürgermeister gesagt, da oben, wenn wir Kosten haben zwischen 300.000 und 1 Million Euro, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können, wo man betonen muss, man wird immer eine Betriebstankstelle brauchen, weil auch wenn dort, das ist ja dort auch noch die Problematik auf diesem Areal, da soll ja das neue Technikzentrum kommen.
Vielleicht, dass Sie kurz für die Zuhörer auch erklären,
das ist im Prinzip, da soll über die neuen E-Busse der gesamte Fuhrpark der Stadt, diverse mechanische Abteilungen sollen dort situiert werden in einer gemeinsamen Werkstätte. Und dann muss ich mir sowieso überlegen, was ich mit dieser Tankstelle mache. Aber wir werden immer eine Tankstelle brauchen für Notfälle, weil es wird gewisse Dieselfahrzeuge auch noch die nächsten 10, 20 Jahre geben. Also wir werden eine Tankstelle brauchen. Aber ob man dann überhaupt in der Lage ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten und wie viel es kostet. Weil wenn das wirklich zwischen 300.000 und 1 Million kostet, und wenn wir über soziale Treffsicherheit bei Tanken sprechen, gibt es auch viele andere Lösungen. Also da sind wir noch als Stadt auch gefordert. Aber jetzt warten wir mal, ob wirklich die Stellungnahme der Gesellschaft, beziehungsweise wie wir das regeln müssen, auch vom Gesetzlichen, dass wir das dann vernünftig umsetzen.
Herr Bürgermeister, Sie waren ja immer ganz klar für den Erhalt der Tankstelle. Sie haben auch immer wieder gesagt, da gibt es eine gewisse Preisregulationsfunktion dieser Tankstelle. Also für Sie ist das jetzt eigentlich klar, oder? Die muss bleiben.
Grundsätzlich bin ich für den Erhalt der Tankstelle. Gerade in Zeiten wie diesen wird sie notwendiger gebraucht denn je. In Villach gibt es ja auch derartige Einrichtung. Zum Finanziellen, ich höre, dass die mit der Tankstelle ja 150.000 Euro im Jahr verdient werden kann, sagt der Chef dort. Das heißt, man könnte sogar mit dem, was man dort einnimmt, auch die Sanierungen vornehmen. Es sind einfach zu viele verschiedene Zahlen da in die Öffentlichkeit gekommen, die dann überhaupt nicht gestimmt haben. Zuerst hat es geheißen, 300.000 Euro muss man investieren. Dann hat es geheißen, aber das geht nur intern, weil sonst kostet es noch mehr. Dann hat sich herausgestellt, dass die 300.000 ja irgendwann immer fällig sein werden, egal ob es sie intern, extern oder nur intern offen lässt. Dann hat man plötzlich von 1,3 Millionen gesprochen. Auf Nachfrage dann hat es geheißen, ja, das wissen wir noch nicht, weil das hängt ja davon ab, ob eine Kontaminierung im Erdreich ist. Da muss man erst die ganze Tankstelle sozusagen abrüsten dort und in die Tiefe schauen. Und die Kosten fallen ja auch immer an. Also das sollte man einmal entschlüsseln. Und derzeit, glaube ich, ist es also wirklich einmal wichtig, dass diese Tankstelle sozusagen für die, wird ja sehr stark angenommen, aufrecht bleibt.
Ja, aber sie wird auch von Porsche-Fahrern angenommen. Gell? Das hat Ihnen ja dann auch, das haben Ihnen die Neos wieder zum Vorwurf gemacht. Es hat ja ein Facebook-Posting von Ihnen gegeben bei der Tankstelle und im Hintergrund war ein Porsche zu sehen. Da sind wir halt wieder beim Herrn Stadtrat Habenicht, der sagt, das ist keine soziale Treffsicherheit. Also könnten Sie sich vorstellen, dass man da eine Schleife einzieht, jetzt sagen wir nur für Stadtkartenbesitzer, die sozial bedürftig sind, dass nur die tanken dürfen?
Ich kann mir alles vorstellen. Das Ganze muss natürlich unbürokratisch vonstatten gehen und nicht überbordend sein. Also muss man mit der Sozialabteilung reden, wie sowas gemacht werden kann. Nur eins muss man halt schon auch sagen, das ist so oberflächlich. Nur weil jemand mit einem teuren Auto irgendwo hinkommt, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch ein Millionär ist. Wer weiß, ist das der Besitzer überhaupt vom Auto, ist das Auto auf Leasing etc., wie kommt es überhaupt dazu? Momentan schwierig zu analysieren, ist halt einmal so ein Blickpunkt, aber man kann über alles sprechen, nur muss man sagen, die Tankstelle hat derzeit einen ganz wichtigen Faktor auch und es war ja absurd, jetzt über eine Schließung dieser Tankstelle zu diskutieren.
Also ich persönlich wäre halt der Meinung, dass wenn sich jemand einen Porsche leasen kann, ist ja auch nicht unbedingt der Sozialfall, aber
da muss man ihn ausschließen von der Tankstelle. Da muss man halt eine Regel finden, wie das geht. Gell?
Okay. Aber Herr Vizebürgermeister Lesnik, Sie haben auch ganz klar gesagt, nein zur Tankstelle eigentlich oder zu diesem öffentlichen Tanken für die Bürger. Was wäre Ihre Idee, wie man das jetzt regeln könnte, um, sagen wir, wirklich Bedürftige, die das Auto brauchen, zu unterstützen?
Also im Grunde genommen ist es so, dass wir derzeit einen Service für Bürgerinnen und Bürger anbieten mit der Dieseltankstelle. Das wird nicht machbar sein, dass mit der Dieseltankstelle jemals Geld verdient wird. Also ich glaube, das war auch nicht der Fall. Ist aber auch nicht die Intention. Das halte ich für ein Gerücht, aber wenn das belegbar wäre, das wäre schön und spannend. Also solange die Dieseltankstelle ohne Mehraufwand betrieben werden kann und solange sie auch nicht aus organisatorischen Gründen, also da Stadtrat Habenicht hat das Technikzentrum angesprochen, für den allgemeinen Zugang offen bleiben kann, wird sich das Thema nicht stellen und derzeit liegt auch kein Projekt am Tisch. Also es ist jetzt auch kein Diskussionsbedarf, aber es ist sogar ganz offen. Wenn wir in eine Situation kommen, dass da eine namhafte Investition notwendig ist, wir reden da von mehreren hunderttausend Euro, die dafür notwendig sind, dass allgemeines Tanken weiter möglich ist, dann, glaube ich, ist es die Aufgabe der Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen in einer Teuerungssituation. Und dann, glaube ich, wäre es der bessere Weg, dieses Geld beispielsweise per City-Zehnern denjenigen Klagenfurterinnen und Klagenfurtern zur Verfügung zu stellen, die das brauchen. Das wäre dann wirklich eine Kaufkraftstärkung und eine Stärkung der Innenstadt. Und wenn ich es mal aussuchen kann, was ich da mache, dann werden wir immer für die treffsichere Lösung sein und nicht für eine Gießkannenlösung.
Okay, dann möchte ich gerne fragen, sind Sie beide, Herr Bürgermeister und Herr Stadtrat, wären Sie dafür zu haben, City-Zehner statt Magistratstankstelle?
Ich glaube nur, also ich bin ja sehr lange in der Sozialabteilung zuständig. Wir haben ja sehr strenge Kriterien, wer sozusagen diese Vorteilskarte bekommt. Und mittlerweile ist es ja so, eine durch die Pandemie Inflation, starke Inflation, dass Menschen, auch Kleinverdiener, also jetzt nicht nur wirklich ganz sozial schwache, sondern auch Kleinverdiener, Mittelverdiener mittlerweile schon starke Probleme haben. Das heißt, man muss dann schauen, wo zieht man hier die Grenzen ein, weil wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind. Ich schaue zum Beispiel, das Land Kärnten versucht, eine Initiative nach der anderen zu machen, um die Bevölkerung zu entlasten. Da sprudelt es gleich so viele Ideen, werden wir sehen, wo es tatsächlich umgesetzt wird. Aber hier sind also alle bemüht, hier auch Gegengewichte zu erstellen gegen diese budgetäre Belastung der Bürger.
Okay, langsam sollte man zu einem Ende kommen, aber Sie haben sich noch gemeldet, Herr Stadtrat Habenicht.
Ja, noch mal kurz zur Dankstelle. Man muss ja davon ausgehen, jetzt vielleicht 2-3% Erklärung von der Bevölkerung, wenn überhaupt, danken bei dieser Dankstelle. Also, und ich gehe davon aus, dass gerade in der jetzigen Situation mit den Energiekostenpreisen, die steigen, da werden jetzt die ganzen Abrechnungen kommen zu den einkommensschwachen Familien. Also wir haben da einen viel einen größeren Bedarf in Klagenfurt, wo man Familien oder einkommensschwache Personen unterstützen müssen. Und das zu glauben mit einer Betriebsdankstelle, da gibt es ja diese Meinungen, ich kann damit die Konzerne in die Knie zu zwingen, das spürt es nicht. Und ich muss auch sagen, ich muss als Stadt schauen, ich kann es mir, ist mein Zugang, als Stadt nicht leisten, dass ich einen Betrieb für Konkurrenz mache, der Wirtschaft draußen, der nicht kostendeckend ist. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das wirklich streng durchleuchten, ist das nicht kostendeckend.
Sie wollten noch mal was sagen, Herr Vizebürgermeister?
Ja, also ich glaube, was uns da verbindet, ist das gemeinsame Ziel, die Bevölkerung, die Klagenfurterinnen und Klagenfurter zu entlasten in einer schwierigen Situation. Aber man muss halt da festhalten, und das wissen wir, also die finanziellen Mittel der Stadt sind beschränkt, wir sind in einer schwierigen Situation und deshalb müssen wir die Mittel, die wir haben, auch clever einsetzen. Mhm. Ich glaube, da gibt es noch einen Diskussionsbedarf, wenn eben so eine Investition ansteht, was da dann der Bevölkerung wirklich mehr hilft und wo man auch Lösungen herbeiführt für Klagenfurter Probleme, weil, also der Herr Bürgermeister hat es ja schon angeschnitten, ne, dass so diese Thematik der Preissteigerungen ist eine, die auf Landes-, auf Bundesebene auch zu behandeln ist. Und die Stadt Klagenfurt wird nicht alle Probleme lösen können, sondern muss sich auf ihre Kernaufgaben auch fokussieren.
Das stimmt ja, weil die Stadt Klagenfurt, muss ich sagen, wir haben ja alles gemeinsam geschafft, da, wenn ihr denkt, die Schulstartaktion an Kinder, Bonus dann in die Wirtschaftsaktionen. Also wir haben vor allem in der Covid-Geschichte, was wir Container aufgestellt haben im Covid-Feld-Testbereich, wo wir eigentlich in die Vorlage getreten sind und nicht gewartet haben, was die anderen machen. Da muss ich sagen, haben wir wirklich aus der Situation heraus das Beste wirklich umsetzen können.
Aber versuchen wir einen Blick in die Zukunft. Also was sind jetzt die dringlichsten Themen, die Sie in den nächsten Monaten begleiten werden? Vielleicht machen wir eine anfangend beim Herrn Bürgermeister eine Runde kurz, also ganz kurz und knapp, also was sind die wichtigsten Themen?
Ja, wichtig ist natürlich, dass wir jetzt den Hülgert-Park auch weiter aufsetzen, den weiteren Kurs, dass wir hier auch zu einer guten gemeinsamen Lösung kommen. Jetzt direkt beginnt ja der Umbau der Eishalle, das heißt, das ist jetzt in Umsetzung die erste Phase. Im Sozialbereich, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Derzeit müssen wir natürlich noch stärker auch an der Treffsicherheit arbeiten in Zeiten wie diesen. Dann muss ich auch sagen, natürlich der Stadtrechnungshof. Hier haben wir ja Gott sei Dank alle Kriterien erstellt mit unseren Experten. Jetzt natürlich auch die Besetzung, die Ausschreibung und der Beschluss im Land. Das ist ganz ein wesentliches Thema, Transparenz. Und alle gemeinsam sind wir natürlich aufgefordert, an den Reformen zu arbeiten, an den Budgetdaten zu arbeiten, in eine bessere Situation zu kommen. Das geht ja nur gemeinsam.
Okay, sehen Sie das auch so, Herr Vizebürgermeister?
Das kann man sicher so unterschreiben. Also ich würde meinen, dass unsere wichtigste Aufgabe ist, einfach die Lebensqualität für die Bevölkerung zu steigern. Und da haben wir gewisse Kernaufgaben. Das ist das Thema Wohnen, nicht, wo wir schauen müssen, dass das Wohnen in Klagenfurt leistbarer wird. Also gibt es Handlungsbedarf. Da müssen wir dafür sorgen, dass qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, dass die Lebenserhaltungskosten nicht davonlaufen. Da haben wir große Aufgaben. Und natürlich muss ich ganz offen sagen, haben wir auch Aufholbedarf im Infrastrukturbereich. Also als Bildungsreferent kommt mir immer wieder zu Ohren, dass wir, dass die Schließung von Sportstätten beispielsweise im Schulbereich droht. Und da müssen wir uns halt auch auf unsere Kernaufgaben und Pflichten konzentrieren. Und daher ist es auch erforderlich, statt schlagkräftiger, effizienter zu werden, um die finanziellen Mittel auch für diese notwendigen Investitionen in die Zukunft und unsere Kinder freizukriegen.
Herr Stadtrat Habe nicht.
Ja, ich glaube, gerade in dieser Periode, so wie ich das wahrnehme, bei dermaßen große Aufgaben und Ziele für uns, das Hilgard Park muss umgesetzt werden, raschestmöglich für Altenwohnheim. Das Technikzentrum, eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir den ÖPNV umbauen wollen und Umstieg auf die E-Mobilität schaffen wollen und müssen, müssen wir das Technikzentrum ausbauen, dann müssen wir die Kläranlage umbauen, erneuern, Satnitzregulierung. Es sind so viele große Projekte, die einfach da liegen, die wir auch finanzieren müssen. Das wird für einen Vizebürgermeister Liesnick eine Riesenaufgabe sein, wie wir das alles gesamt von den Kosten stemmen oder das in die Wege leiten, dass wir beginnen, die Projekte. Für mich ist natürlich ein Herzensanliegen die Wirtschaft. Haben wir ja vereinbart, dass wir eine Wirtschaftsagentur gründen, weil da sehe ich bis jetzt eigentlich die Dienstleistung gegenüber der Wirtschaft ist wirklich unterrepräsentiert in Klagenfurt. Also mit der Wirtschaftsagentur und auch dann mit der Betriebsansiedlung im Sinne mit Ausbau der Korallenbahn, in die Korallenbahn kommen wird nach Klagenfurt, wird es eine ganz neue Wirtschaftsstruktur und ein Wirtschaftswachstum geben, so wie das prognostiziert ist. Da müssen wir einfach vorbereitet sein und da ist schon viel Arbeit dahinter und auf die Sachen müssen wir uns konzentrieren, nicht auf die kleinen Dinge.
Okay, also wie wird es dann weitergehen? Also quasi Sie gemeinsam ziehen an einem Strang ohne Konflikte?
Also ich denke, wir werden uns immer zusammenraufen und an einem Strang ziehen letztendlich. Wir haben ja das gemeinsame Ziel, die Stadt Klagenfurt nach vorne zu bringen. Es wird wahrscheinlich auch in Zukunft Diskussionsbedarf geben. Wünschenswert ist natürlich, dass diese Diskussionen im eigenen Wohnzimmer stattfinden, nicht in der Öffentlichkeit. Da wird man sehen, wohin da die Reise in Zukunft gehen wird.
Okay, danke schön für das Gespräch.
Danke. Dankeschön.